Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Ehlers.
Der Bundestagspräsident spricht in der außenpolitischen Debatte im Bundestag.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich gedenke Sie in dieser vorgerückten Stunde nicht lange aufzuhalten. Mir liegt nicht daran, nun noch einmal in eine Einzelbetrachtung dessen einzutreten, was heute gesagt ist. Ich widerstehe auch, wie einige Redner vor mir und der Herr Bundeskanzler insbesondere, der Versuchung, eine vergleichende Geschichtsbetrachtung aus den Protokollen des Bundestages in den letzten Jahren anzustellen und nachzulesen, was etwa über die Notwendigkeit und die wünschenswerte Zulassung zur NATO gesagt worden ist oder was über den Pazifismus gesagt ist oder was über das Junktim zwischen einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft und der Herstellung der deutschen Souveränität gesagt ist. Aber es ist doch weit über das, was die Apokryphen in der Bibel bedeuten, gut und nützlich, solche Dinge einmal wieder nachzulesen, weil sie doch ein interessantes Bild politischer Entwicklungen und politischer Argumentationen geben, je nach der augenblicklichen Lage und den Bedürfnissen des Tages. Ich habe mir aber während dieser Debatte zwei Dinge überlegt. Wie wird das, was hier gesagt ist, auf zwei Gruppen von Menschen unseres Volkes wirken, an denen uns aufs Äußerste liegt? Einmal auf die deutsche Jugend, an die nun, wenn dieser Vertrag und diese Verträge realisiert werden, irgendwann die Forderung, eine Uniform anzuziehen, herantreten wird? Und wie wird das, was hier heute gesprochen ist, wirken auf die Deutschen in Berlin und jenseits der Zonengrenze drüben im Osten? Ich meine, dass wir verpflichtet sind, hier nicht nur theoretisch zu diskutieren, nicht nur Paragraphen zu sehen, sondern dass wir allerdings verpflichtet sind, die lebendigen Menschen ins Auge zu fassen und deren Reaktionen, deren Nöte und Schwierigkeiten uns vor Augen zu stellen. Und unter diesem Gesichtspunkt, meine Damen und Herren, habe ich das, was Herr Kollege Ollenhauer gesagt hat und was auch dann und wann in der Diskussion von Seiten der Opposition ausgesprochen wurde, doch nicht ohne Sorge gehört. Weil der Eindruck bei denen, die nun vielleicht nicht alle Hintergründe zu erkennen vermögen, doch lebendig werden könnte, die Zeit der Bedrohung ist vorüber. Es ist keine ernsthafte Gefahr mehr. Russland wird nicht angreifen und keinen Krieg mehr wollen. Militär ist nicht mehr nötig. Man muss eine internationale Abrüstung durchführen. Das Opfer, das haben Sie gesagt, Herr Kollege Ollenhauer, der deutschen Jugend ist nicht mehr zumutbar, wenn der Effekt für die Sicherheit gleich Null wäre. Natürlich, wenn er gleich Null wäre, würden Sie recht haben. Aber ich glaube, dass genau das Gegenteil richtig ist und das Gesamtbild dessen, was wir vor uns haben, deutlich macht, dass weder die Bedrohung weggefallen ist, noch dass wir aus der Gefahrenzone heraus sind, noch dass die Wirkung für die Sicherheit Deutschlands und Europas gleich Null wäre. Herr Kollege Ollenhauer hat in der ersten Grundsatzdebatte über diese Fragen, und sie ist ja immerhin nun schon beinahe 3 Jahre alt, etwas gesagt, was wir uns wahrscheinlich damals alle zu eigen gemacht haben und von dem ich hoffe, dass wir es uns heute auch noch zu eigen machen. Nämlich den Satz, die Frage eines deutschen Verteidigungsbeitrages ist keine moralische, sondern eine politische Frage. Und sie muss und kann allein unter politischen Gesichtspunkten entschieden werden. Die Anhänger einer pazifistischen Idee müssen sich darüber klar sein, dass sie die Freiheit, nach ihren pazifistischen Grundsätzen zu leben, nur so lange haben, wie es gelingt, die Freiheit der Demokratie zu erhalten. Die Alternativen sind die Konzentrationslager der totalitären Systeme. Meine Damen und Herren, mir liegt nicht daran, Herrn Kollegen Ollenhauer an Dingen festzuhalten, die er vielleicht heute nicht mehr will. Mir liegt gar nicht an der Polemik überhaupt. Bitte? Also, Herr Kollege Ollenhauer, Sie tun mir den größten Gefallen, der möglich ist, weil mir in diesem Augenblick, nach dieser manchmal widerspruchsvollen Debatte, daran liegt, wenigstens gewisse Momente herauszustellen, in denen wir uns, auch wenn wir uns über die Wege nicht einig sind, im Grundsatz einig sind. Ich glaube, das ist eine gute und notwendige Aufgabe. Aber, meine Damen und Herren, nachdem nun auch der Beschluss der Jugend des Deutschen Gewerkschaftsbundes vorliegt, dass man nicht bereit sei, Waffendienst wieder zu leisten, scheint mir die Versuchung zu glauben, es sei nicht mehr nötig, so zu verfahren, wie die Mehrheit dieses Hauses es gebilligt hat, wie die Bundesregierung es getan hat, diese Versuchung scheint mir groß zu sein. Und ich möchte ausdrücklich dem widersprechen, weil ich nicht glaube, dass die Vorstellung, man könne zu einer Abrüstung und zu einer Beseitigung militärischer Macht in der Welt dadurch kommen, dass die einen vorangehen und die anderen es nicht tun, eine richtige Vorstellung ist. Wir haben als Deutsche zweimal binnen 30 Jahren erlebt, dass wir abgerüstet waren und haben zweimal erlebt, dass dadurch die Sicherheit und der Frieden in der Welt nicht gefördert, sondern ernsthaft bedroht worden ist. Meine Damen und Herren, ich verstehe Ihr Stimmengemurmel nicht. Es scheint mir, das historisch nachweisbar zu sein. Eine Frage, ach bitte, entschuldigen Sie.
Herr Kollege Ehler, sind Sie der Meinung, dass die Abrüstung der Weimarer Republik oder die Aufrüstung Hitlers den Weltfrieden gefährdet haben?
Herr Kollege Arndt, ich bin der von Ihnen vielleicht nicht geteilten Ansicht, dass die Abrüstung der Weimarer Republik und die Parallelerscheinungen in der Welt dazu geführt haben, dass ein Friedenszustand in der Welt nicht eingetreten ist und dass diese Situation der 14 Jahre von 1919 bis 1933 Wesentliches zur Herbeiführung der weltpolitischen Krisensituationen beigetragen hat, die wir erlebt haben. Aber sei es, wie es sei, meine Damen und Herren, es geht hier um die Frage, ob es richtig ist, Menschen, die vor der Notwendigkeit eines militärischen Dienstes stehen können, den Eindruck zu erwecken, als ob heute eine Sicherung unserer Freiheit, der Aufbau einer staatlichen Macht nicht mehr nötig sei. Und ich muss deutlich aussprechen, dass das nicht meine Überzeugung ist, und ich glaube, dass es alle nüchtern Denkenden in gleicher Weise ebenso sehen. Es ist das kein erfreulicher Zustand, bei Gott nicht. Aber es ist ein Zustand, der auf der Situation der Welt beruht und ernst nimmt, was in Ost und West, was insbesondere aber im Osten vorliegt. Und darüber ist ja heute bereits einiges gesagt worden. Wir sind weiterhin der Meinung, dass es nicht geraten ist, mit dem Prinzip des Pazifismus zu versuchen, die Weltprobleme lösen zu können. Und wir wehren uns weiterhin dagegen, dass man in einer falschen Gleichsetzung den Pazifismus und den Willen zum Frieden identifiziert. Ich billige jedem und denen insbesondere, die in dieser Arbeit bei Ihnen stehen, und ich kenne die Herren ja sehr genau, die ehrliche Überzeugung zu, dass sie durch ihr Verhalten und ihre pazifistischen Programme dem Frieden der Welt dienen wollen. Wir müssen aber erwarten, dass man nicht anderen, die in Erkenntnis einer bestimmten politischen und machtmäßigen Situation den Frieden und das Gleichgewicht der Welt auf andere Weise sichern wollen, unterstellt, dass sie damit nicht den Frieden, vielleicht sogar den Krieg wollten. Das ist nicht möglich. Und das Zweite, was mich eigentlich noch mehr bewegt. Meine Damen und Herren, Herr Kollege Ollenhauer hat gesagt, es gehe darum und wäre die Möglichkeit gewesen, nach dem Scheitern der EVG-Pläne einen neuen Start der deutschen Außenpolitik und insbesondere der Politik in Richtung auf die Wiedervereinigung Deutschlands zu machen. Ich habe mit gespannter Aufmerksamkeit darauf geachtet, was denn nun heute als konkreter Inhalt eines solchen Handelns uns vorgetragen und geraten worden wäre. Und ich muss zu meinem Bedauern sagen, dass das heute über die eindrucksvolle Bekundung des Willens zur Einheit wiederum nicht hinausgekommen ist. Und dass wir leider wiederum nicht gehört haben, wie die Bundesregierung in ihren Vertretern in London, wie die Bundespolitik überhaupt und wir eine neue Chance der Förderung der deutschen Einheit hätten machen können. Meine Damen und Herren, die Forderungen von Herrn Kollegen Erler, niemals sowjetisches Satellitensystem für Deutschland, niemals abfinden mit der Spaltung, niemals Krieg, sind so selbstverständliche Grundprinzipien unserer Politik, dass wir sie alle mit dem gleichen Nachdruck aussprechen können. Aber ich muss dasselbe sagen, was der Kollege Gerstenmaier eben gesagt hat. Wir hätten gern gewusst, wie man diese Grundprinzipien anders verwirklicht, als wir es nun seit einigen Jahren durch die Außenpolitik der Bundesregierung und der Mehrheit des Bundestages zu tun uns bemühen. Aber meine Damen und Herren, eines muss ich nun doch vorweg sagen. Herr Kollege Erler hat in einer Weise, die mich betrübt hat, weil sie eigentlich vielleicht an den Dingen etwas vorbeiging, gemeint aus der Zitierung des Wortes von den 50 Millionen durch den Herrn Bundeskanzler, die Verantwortung für die 70 Millionen seiner politischen Freunde und seiner selbst herausstellen zu müssen. Es gibt einige Beweise und Belege dafür, dass wir mit diesen Zahlen im Bundestage schon öfter gearbeitet haben und dass es nicht immer die Opposition gewesen ist, die das Wort von den 70 Millionen gebraucht hat. Meine Damen und Herren, mir ist auch in demselben Augenblick dasselbe eingefallen. Ich möchte hier aber doch einmal eines aussprechen, weil mir in der ganzen Diskussion der letzten Zeit die Gefahr zu bestehen scheint, dass wir die gegenwärtige Aufgabe der Bundesrepublik und die ihr aufgetragene Verantwortung bis zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung Deutschlands nicht ernst genug nehmen. Wir haben keine Veranlassung, diesen Staat und seine Funktion zu bagatellisieren. Wir haben seine Verantwortung für die 50 Millionen Deutschen ernst zu nehmen, weil wir wissen, dass es für 70 Millionen Deutsche niemals eine Freiheit gibt, wenn sie nicht für die 50 Millionen sichergestellt wird. Und ein weiteres. Es ist mit einer gewissen Kritik gesagt worden von Herrn Kollegen Neumann in der BZ von heute und von Herrn Kollegen Erler damit übereinstimmt, für Berlin sei ja gar nichts Neues erreicht worden. Berlin sei in der gleichen Situation wie vorher. Meine Damen und Herren, ich muss hier einmal sagen, mir scheint es ein außerordentlich großer Erfolg nach diesem gefährlichen Vakuum zu sein, dass Berlin in der gleichen Situation ist wie vorher, dass die Alliierten wiederum eindeutig die Versicherung erneut abgegeben haben, dass sie einen Angriff auf Berlin als einen Angriff auf sich selbst betrachten werden und dass, wie die Dinge heute liegen in Berlin, mehr für Berlin bestimmt nicht zu erreichen war. Dann sollten wir das aber auch nicht zum Gegenstand einer Polemik zwischen Opposition und Regierung werden lassen. Herr Kollege Brandt, den Wahlkampf in Berlin werden wir schon mit anderen Argumenten zu führen haben. Darauf können Sie sich verlassen. Ich glaube, dass die Deutschen im Osten über ihre Lage, über den Ernst und die Bedrohlichkeit ihrer Lage vielleicht besser im Bilde sind, als wir es manchmal sind, die in der Versuchung stehen, uns und ganz Deutschland schon wieder als viel zu gesichert anzusehen. Sie wissen wahrscheinlich auch besser Bescheid über die heute höchst bescheidenen Möglichkeiten des praktischen Tuns auf politischem Gebiet, um den Gedanken der Einheit Deutschlands weiterzubringen. Und Sie wissen drittens über die äußere, militärmäßige und machtmäßige politische und um die weltanschauliche Bedrohung, in der Sie stehen und wir mit Ihnen, besser Bescheid als wir, die wir aus der Distanz solche Dinge oft genug nur debattieren. Meine Damen und Herren, Sie wissen aber auch eins, dass es, wenn es eine politische Chance für Sie gibt, Sie in der Politik der Bundesregierung und der Bundesrepublik und ihren Erfolgen liegt und in keinem anderen Moment. Sie wissen, und das ist nun doch sehr konkret zu sagen, dass es keine Chance gibt, dass das Wollen der deutschen Wiedervereinigung, dass wir uns doch nun endlich einmal mindestens im Grundsatz gegenseitig zugestehen sollten, dass das Wollen der deutschen Wiedervereinigung dann auf schwachen Füßen stehen würde, wenn es auf dem isolierten politischen Willen und Können der Bundesrepublik Deutschland beruhen müsste. Meine Damen und Herren, dass wir vom Osten keine Unterstützung darin haben werden, wie die Dinge heute liegen, wissen wir. Wenn wir aber Unterstützung brauchen, dann werden und können wir sie nur vom Westen haben. Und ich glaube, dass die Deutschen in der Zone alles Verständnis dafür haben, dass es gelungen ist, von 1945 über 1949 bis heute eine grundsätzliche Wandlung in der Anschauung und der Politik des Westens herbeizuführen und das an Zusagen, politischen, verpflichtenden Zusagen zu erreichen, was in London wieder ausgesprochen ist und was ja doch nicht das Ergebnis einer zufälligen Konstellation, sondern das Ergebnis eines zielbewussten Handelns der Bundesrepublik und der Bundesregierung seit Jahren ist. Wir wehren uns, meine Damen und Herren, es ist heute erfreulicherweise das nicht hier in diesem Hause geschehen, aber es geschieht außerhalb dieses Hauses, gegen die Verharmlosung des Ostens. Besuchsreisen in Moskau pflegen eine sehr oberflächliche Information zu ermöglichen und verführen dazu, ja, ich meinte nun niemand in diesem Hause, Herr Kollege Heiland, auch wenn Sie sich freuen, Allein der Name könnte mich ja schon veranlassen, Sie gern zu haben, Herr Kollege Heiland. Meine Damen und Herren, ich sagte, Besuchsreisen in Moskau sind ein sehr unzureichendes Mittel. Und wenn man darüber so berichtet, dass man plötzlich den Eindruck bei manchen gläubigen Leuten zu erwecken wünscht, als ob der russische Bär keine Krallen mehr habe, sondern sich zu einem friedlichen Zirkusbären entwickelt habe, ist es kein guter Dienst, den man dem deutschen Volk und den Christen in Deutschland leistet. Das möchte ich einmal deutlich hier ausgesprochen haben. Das heißt nicht, dass wir in eine Katastrophenstimmung hineinfallen wollten. Meine Damen und Herren, das wird uns niemand vorwerfen dürfen, dass wir mit der Erzeugung von Katastrophenstimmungen glaubten, Stimmung für die Politik der Bundesregierung machen zu müssen. Es ist leider so, dass die tatsächlichen Sachverhalte völlig ausreichen, um Befürchtungen zu begründen, die uns ganz bestimmte Wege unserer Politik vorschreiben. Das heißt nicht, um das immer noch einmal wieder zu sagen, dass wir jemals meinten, man käme mit den Sowjets zu einer vertraglichen Vereinbarung unter dem Zeichen einer Bedrohung ihrer Sicherheit. Wenn es denn, und es wird ja auch heute wieder davon gesprochen, wenn es denn eine russische Furcht vor einem Angriff gibt, es scheint mir im Augenblick im Blick auf Russland und die Satellitenstaaten nicht so übermäßig substantiiert zu sein. Wenn es ihn gibt, wird niemand mehr als wir, die wissen, was Sicherheit und Frieden ist, allen Anlass nehmen, in den kommenden Zeiten dafür zu sorgen, dass durch wirkliche Systeme kollektiver Sicherheit diese Befürchtung ausgeräumt wird. Aber, meine Damen und Herren, wir werden ein weiteres zu tun haben. Wir werden klar uns darüber sein müssen, dass es nur dann Sinn hat, dass der Westen und der Osten, und der Kollege Erle hat ja freundlicherweise auch darauf hingewiesen, dass wir eigentlich gar nicht verhandeln können, sondern dass die eigentlichen Partner Washington und Moskau sind. Dass es in solchen Verhandlungen darauf ankommen wird, dass für die eine und die andere Seite sich das lohnt, auch für den Osten. Ich bin sehr erstaunt gewesen, dass der sozialdemokratische Pressedienst, dass ich diesen banalen Satz vor einigen Tagen ausgesprochen habe, geschrieben hat, das sei so vernünftig und decke sich so mit den Überzeugungen der Sozialdemokratie, dass man und sei mit der Regierungspolitik so wenig vereinbar, dass man mit einem Dementi, einer Klarstellung oder etwas Ähnlichem eigentlich rechnen muss. Meine Damen und Herren, ich erkläre hier ausdrücklich, dass weder dementiert noch klargestellt wird, sondern dass es meine ehrliche Überzeugung und ich darf annehmen, aller vernünftigen Menschen in der Bundesrepublik ist. Und der Bundeskanzler hat das vorhin ja mit Deutlichkeit ausgesprochen, dass wir nicht damit rechnen, dass die Russen sich plötzlich in einen Weihnachtsmann verwandeln und uns die deutsche Einheit zum Geschenk machen, sondern dass sie es tun werden, wenn es sich für sie lohnt, auf ihre Macht in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands zu verzichten. Und jeder Vernünftige unter uns weiß, dass dieser Preis nicht allein von uns, vielleicht überhaupt nicht von uns, geleistet werden kann, sondern dass er nur auf weltweiter Basis ausgehandelt werden kann. Wenn das aber richtig ist, meine Damen und Herren, dann heißt das aber doch, dass es nichts Vernünftigeres gibt als das, was die Bundesrepublik getan hat, nämlich diese Verhandlungsposition zu schaffen, die Voraussetzungen dafür aufzubauen, damit, wenn Sie so wollen, die Waffen gleich und gleich, nämlich am Verhandlungstisch sind und nicht die eine Seite der anderen etwas diktieren kann. Ich glaube, das ist das richtige System eines Gleichgewichts in Europa und in der Welt. Aber dann scheint es mir, verehrter Herr Kollege Schmidt, nun auch keine Möglichkeit zu sein, zu sagen, man könne das nur erreichen und die Zukunft der Wiedervereinigung Deutschlands sei gesichert, wenn wir weder Bündnisse nach der einen oder anderen Seite hätten. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wohl konstruierte und gegeneinander abgesicherte Bündnisse immer noch die vernünftigste Möglichkeit der Sicherung des Friedens und der Herstellung eines europäischen Gleichgewichts gewesen sind. Und wir werden das im Ergebnis wohl auch zu tun haben. Wir sollten uns nicht überschätzen. Was mir am Herzen liegt, meine Damen und Herren, ist noch einmal zu sagen, lassen wir doch endlich den ausgesprochenen oder unausgesprochenen Vorwurf, der eine weniger oder mehr die deutsche Wiedervereinigung wolle als der andere. Wir sind uns über die Wege nicht einig. Die Auswahl an aufgezeigten Wegen ist wirklich nicht groß bis heute. Wir haben aber gesehen, dass wir auf dem Wege, den wir gegangen sind bisher, mindestens das eine erreicht haben, dass wir den uns zugänglichen Teil der Welt dazu veranlasst haben, mit uns in dieser Frage an einem Strang zu ziehen. Das ist sicher noch nicht das Ergebnis, aber es ist sicher eine Voraussetzung für das Ergebnis. Und darum, meine Damen und Herren, sollte uns eines klar sein, hier und im Lande, dass wir diese Politik weiter betreiben, aber dass wir auf der anderen Seite das, was in unseren Kräften steht, tun, um den Deutschen im Osten zu helfen, über diese bittere Zeit des Wartens hinwegzukommen. Es gibt dazu viele ungenutzte Möglichkeiten. Vielleicht könnte es sogar eine Hilfe sein, wenn die dazu vorhandenen und eingesetzten Mittel aus dem Inland und aus dem Ausland noch sinnvoller und konzentrierter eingesetzt würden und wenn nicht manchmal diese Frage mit einer Art Trapper- und Indianerspiel verbunden würde. Das nutzt nicht der Zone, nutzt nicht den Menschen und nutzt nicht der deutschen Wiedervereinigung. Meine Damen und Herren, wir haben, nun lassen Sie mich, entschuldigen Sie wieder nicht, weil ich Oberkirchenrat bin, aber weil ich ja mit einigen Kollegen der verschiedenen Fraktionen dort war, auf dem Leipziger Kirchentag erlebt, dass die inneren Kräfte unserer Brüder im Osten stärker sind, als sie nach dieser Belastung eigentlich noch sein könnten. Dass es also darum geht, nicht nur äußere und finanzielle und wirtschaftliche und technische Voraussetzungen zu schaffen, sondern dass es darum geht, diese inneren Kräfte zu stärken. Und das ist eine Forderung, in der es keine parteipolitische Scheidung gibt, in der es nur eine Zusammenarbeit aller gibt. Es ist gerade ein Jahr her, dass man in Berlin gedacht hat, in einer Feier der Einweihung der Freiheitsglocke, die die Amerikaner dem Rathaus in Berlin geschenkt haben und der Stadt. Und mir bleibt im Herzen, und das ist nun keine gefühlvolle Erinnerung, dass Berliner Jungen in dieser Feier zum Abschluss sangen, wo sich Männer finden, die für Ehr und Recht mutig sich verbinden, weilt ein Freigeschlecht.